Ja, Palmsonntag ist ein sehr bekanntes Ereignis und ich bin mir sicher, das ist übrigens der Text, den müsst ihr nicht nochmal vorlesen, aber das ist er, damit ihr das schon mal aufschlägt. Ich bin mir sicher, dass das, was wir heute gelesen haben, das, was vor so vielen Jahren passierte, ich bin mir sicher, dass es uns heute Segen bringen wird. Und dass es heute diese Geschichte uns in den Segen Gottes stellen wird. Dieser Einzug in Jerusalem war für Jesus nicht irgendwie was Besonderes, nicht etwas, wo er zum ersten Mal da war. Er war schon mal in Jerusalem, das war nicht seine erste Reise dahin. Die meiste Zeit aber verbrachte Jesus mehr in Galiläa, also mehr hier. Jetzt war er da unten, ja, Jerusalem, dass man so ein bisschen so anschaut, da kamen auch die meisten seiner Jünger her. Also von da, da war so die gezielte Arbeit Jesu. Und jetzt, bei diesem Einzug, möchte Jesus nicht einfach wie alle Juden damals zum Passafest reisen oder an dem Passafest teilnehmen. Nein, das war hier eine Präsentation des Königs. Das war etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist auch das Thema, wie ich das so nennen darf oder nennen möchte. Kennst du den König? Denn ich möchte heute persönlich zu dir reden. Wenn du heute vieles hörst, dann wirst du manche Fragen hören und diese Fragen werden dich betreffen. Nicht rechts die Person, nicht links, nicht vor, nicht hinter dir, es betrifft dich und du sollst dich auch allein fragen. Wir werden heute in drei Büchern der Bibel uns aufhalten, hauptsächlich im Matthäus-Evangelium, aber ich möchte auch mit uns zusammen Sacharja anschauen und Johannes-Evangelium, denn er wird manche Dinge uns entfalten. Das Thema König und Königreich ist übrigens ein der Schlüsselthemen, wenn nicht das Thema des Matthäus-Evangeliums. Matthäus schreibt den Juden und stellt Jesus nicht nur als ja, einen, der gekommen ist, um die christliche Ethik so ein bisschen aufzupäppeln. Auch nicht einen, der gekommen ist, um zu sagen den Pharisäern, eieiei, so wie ihr lebt, ist ganz schlecht. Sondern Jesus oder der Matthäus schreibt und stellt Jesus als den König vor. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen im Matthäus-Evangelium. Denn wenn du das im Hintergrund hältst, wirst du viele Verse ganz anders verstehen einfach. Jesus kam auf die Welt wie ein König, lebte als König, predigte über das Königreich und strebte, dass das Königreich Gottes in jedem Herzen Wirklichkeit wird. Er ist nicht gekommen, damit wir uns heute hier einfach treffen, damit wir hier heute schön sitzen, schöne Geschichten, schöne Predigt hören und sagen, ah, schön. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Und wenn du lebst, wenn du so lebst, so von Sonntag zu Sonntag, das ist so meine Gemeinde, aber unter der Woche, naja, möchte ich nicht unbedingt mit Jesus was zu tun haben. Dann muss ich sagen, du bist echt richtig heute hier, trotzdem. Du bist heute genau richtig. Der Sinn der Mission Jesu war und ist, dass er als König in deinem Herzen lebt. Jesus weiß, dass das größte Dilemma der Menschen ist, was vor langer, langer Zeit passiert ist. Menschen haben sich gegen den König, Menschen haben sich gegen die Königsherrschaft entschieden und angefangen, ihr eigenes Reich aufzubauen. Seitdem kämpft der Mensch um Macht, egal wo er sich befindet, es geht um Macht. Und Jesus ist gekommen, um den Menschen zurück in sein Reich zu holen, zurück nach Hause, da, wo du hingehörst. Da, wo du schon sehr lange hingehörst. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium direkt in den ersten Versen, dort steht, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König? Denn wir sahen seinen Stern im Morgenland, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Von Anfang an, als er noch ein Baby war, ist er auf die Welt gekommen als König. Und jeder wusste das. Jeder, der die Heilige Schrift vor sich hatte, sie irgendwie gelesen hat oder zu den Jesus oder Gott sozusagen gesprochen hat. Jeder wusste das. Sie sprechen ihn als König an und bringen ihm göttliche Gaben. Dann wurde er erwachsen und als es Zeit war und er predigen durfte, war seine erste Predigt: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Mit anderen Worten, tut Buße, denn das Himmelreich, denn das Reich Gottes ist gekommen. Er spricht über das Königreich und übrigens der König selber spricht das. Das ist das Zentrum der Mission Jesus, dass das Reich Gottes in jedes Herz einkehrt. Wir lesen in Kolosser 1, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist eins der schönsten Verse, die ich kenne. Hört ihr das nochmal an? Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist der Zustand, in dem jeder Mensch lebt, der Jesus nicht als sein König hat. Zustand der Finsternis. Und was macht Jesus? Er versetzt uns in sein Reich. Übrigens, es gibt keine Zwischenstation. Merkst du das, was hier steht? Das ist ganz interessant. Keine Schwebe. Es gibt Menschen, die sagen, weißt du was, ich habe nichts gegen Gott, aber so mit ihm auch will ich nichts zu tun haben. Das ist keine Zwischenlösung. Entweder bist du im Reich Gottes oder du bist im Reich der Finsternis. Ganz einfach. Und ich möchte, dass du im Laufe dieser Predigt darüber nachdenkst, ob Jesus dein König ist. Vielleicht merkt man das nicht. Vielleicht sitzt du da und sagst, ich fühle mich jetzt nicht wie in der Finsternis, mir geht es ganz gut. Aber du bist da, wenn Jesus nicht dein König ist. Das sagt das Wort Gottes. Jesus sprach die ganze Zeit davon. Dieses zentrale Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die ganzen Evangelien. Matthäus 5, 3 oder Matthäus 5, 20. Glückselig die geistlich Armen, denn ihnen ist das Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn euer Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus hatte auch viele Gleichnisse, die genau so anfingen. Das Himmelreich gleicht... Es erklärt, was das Reich bedeutet, beinhaltet. Als er über das Himmelreich gesprochen hat, sagte er, das Himmelreich ist nah und alle haben gedacht, ja okay, Himmelreich, wir kennen nur das Römische gerade, so zu der damaligen Zeit. Was? Und das Neue soll genauso sein? Auf keinen Fall. Das will ich nicht. Ich will das Römische nicht mal haben. Und jetzt kommt noch eins. Und deswegen erklärt Jesus Stück für Stück, dass sein Himmelreich, sein Reich ganz anders ist. Ich möchte euch kurz fragen, wie viele Gleichnisse gibt es, wo Jesus über das Himmelreich spricht? Zählt mal auf. Sagt einfach, welche ihr kennt. Schwierig jetzt, ich ertappe euch gerade, aber... Sehr gut, sehr gut. Kleine Aufgabe für alle. Stefan legt uns heute ein paar Blätter vorne aus und da werden die Gleichnisse aufgeschrieben. Da sind 16 Gleichnisse, wo Jesus über das Reich Gottes spricht. Da sind Verse dahinter. Das ist ganz interessant, sich Verse wirklich in der stillen Zeit vorzulesen und einfach aufzuschreiben, was spricht Jesus dort über den König und was spricht er dort über das Königreich. Denn dadurch kannst du so gut sehen, wie dein König ist und in was für einem Reich du lebst. Es ist eine schöne Sache, das mal kennenzulernen. Das empfehle ich jedem. Nimmt das mit. Wenn es zu wenig ist, wird Stefan noch ein paar ausdrucken. Und wenn du heute über das Reich Gottes hörst, dann verstehen wir oft das auch nicht wirklich. Deswegen ist es gut, sich immer mehr darüber Gedanken zu machen. Das immer mehr mal durchzulesen und zu gucken. Das öfter Lesen und darüber nachdenken wird uns dazu bringen, dass wir bewusster in diesem Königreich Gottes leben. Besonders hat er die Geschichte oder die Gleichnisse für die Jünger gesprochen und erklärt, damit sie wirklich verstehen, was das Reich Gottes ist. Jesus sagt in Matthäus 13, das ist jetzt noch ein anderer, zurück. Genau, Matthäus 13, 10 bis 11, da traten die Jünger zu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihm, weil es euch gegeben ist, die Gleichnisse des Reiches, die Geheimnisse des Reiches im Himmel zu verstehen. Jeden aber ist es nicht gegeben. Und das ist das, was die Kinder Gottes mitbekommen. Sie dürfen die Geheimnisse Gottes kennen. Und jetzt ist die Frage, lernst du diese Geheimnisse immer mehr kennen? Gott hat so viele für dich in seinem Wort. Früher, vor langer, langer, langer Zeit, mir kommt es schon ewig vor, wo es Corona gar nicht gab und wir endlich mal reisen durften, vielleicht sogar ins Ausland. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Waren vielleicht manche im Ausland und es gab früher, also jetzt wirklich nicht mehr, aber vor langer Zeit sogenannte Reiseführer. Das waren so dünne Heftchen. Man hat sie ab und zu an der Tankstelle oder im Reisebüro mitgekauft. Das wissen noch so die manchen. Und das waren Heftchen, die knapp und kurz erklärt haben über das Land, wie man sich dort verhält, wie die Menschen so drauf sind, wie sind so ganz kurz, wie die Kultur ist und so die Verhältnisse. Und das war schön zu erkennen, wenn ich dahin fahre, wie ist denn dieses Land, um sich richtig dort ja, zu benehmen und manchmal so richtig alles zu sehen, zu gucken, wo und was ist. Und das Gleiche macht Jesus in seinem Wort. Er gibt dir das wie so einen kleinen Reiseführer und sagt, hey, du bist doch gerade in meinem Reich. Dann guck doch rein und du siehst, wie wunderbar mein Reich ist. Da steht alles da drin. Er ist ein bisschen dicker als so ein kleiner Reiseführer, aber um einiges interessanter. Und als Jesu Jünger schon so endlich mal erwachsen waren, so im Glauben, und endlich mal predigen durften, schickt Jesus sie raus und sagt, so Jungs, jetzt habt ihr zu predigen. Und Jesus sagte, geht hin, verkündigt und sprecht. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass die Jünger sagten, endlich die Probezeit vorbei, jetzt wird Schwarzbrot hier gegeben, Butter bei den Fischen, jetzt wird endlich gesagt, was los ist. Jetzt werden alle hören, was sich so alles aufgestaut hat. Jesus, was sollen wir ihnen sagen? Was sollen die hören? Und wisst ihr, wie die Botschaft war? Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es gibt keine andere Predigt, sagt Jesus. Das ist die einzige, die wichtig ist. Das Reich ist da. Es ist das Aktuellste, was es gibt. Nicht Corona und nicht Klimaschutz. Nein, das ist die Botschaft, die wirklich ganz, ganz oben steht. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Jesus hat nichts Aktuelleres als das Thema, was deine Seele rettet. Jesus, geht es allein um dich. Und nächste Woche werden wir darüber hören auch, was er alles getan hat, um dir das Reich Gottes zu schenken. Was er alles auf sich genommen hat. Denn er starb auch am Kreuz als König. Pilatus hing so ein Schild auf in drei Sprachen und dort stand Jude, König der Juden. Keiner wollte es sehen, aber es war so und es blieb dran. Und in der Offenbarung lesen wir dann nachhinein, dass er als König auch beim zweiten Mal kommen wird. Wie schön, wenn Jesus heute dein König sein wird. Wenn er dein König ist und du wirklich dich drüber freust. Und im Blick auf diesen Kontext betrachten wir das Matthäus-Evangelium 21. Hier findet die offizielle Repräsentation des Königs statt. Das ganze Volk erwartet ihn. Sie stehen da mit offenen Ohren, Augen und dem Mund. Und Gott hat vor langer Zeit den König versprochen. Der erste König war Saul, ein König, der über das ganze Volk geherrscht hat. Er hatte wirklich in allem das Sagen. Saul war wirklich die letzte Instanz. Doch das jüdische Volk unter den nächsten Königen, die nicht unbedingt mit Gott viel zu tun haben wollten, fiel immer mehr und mehr und mehr ab von Gott und von den Gesetzen. Sie wollten immer weniger auf Gott hören und Gott war irgendwie so gar nicht mehr interessant für die. Und es spielte keine Rolle. Und noch schlimmer, manchmal war er einer von vielen Göttern, die sie angebetet haben. Und das gefiel Gott gar nicht. Und Gott warnte sie, wenn sie so weitermachen, werden sie diese Königsherrschaft verlieren. Und das passierte auch. 586 vor Christus kamen die Babylonier, angeführt von Nebukadnezar, und es wurde alles zerstört. Alles zerstört. Die Juden wurden in die Gefangenschaft genommen, sie wurden ausgebeutet. Und später, 70 Jahre später, durften sie zurück nach Jerusalem und alles wieder aufbauen. Aber weißt du, was ihnen fehlte? Der König. Seit dem Punkt, wo Babylon sie auseinandergeschlagen hat und ausgebeutet, hatten sie keinen König mehr, wie Gott es versprochen hat. Und jetzt zieht Jesus als der versprochene König wieder ein. Sie lechzen nach ihm, sie haben Hunger. Sie sind so durstig nach einem König. Und sie freuen sich und gleichzeitig weinen sie. Das ist hier eine Freude gewesen. Und Johannes 1,11 sagt und beschreibt diese Situation, die so traurig und so freudig zugleich war. Denn er sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott hat dieses Ereignis genau vorbereitet. Wir lesen in Matthäus 21, Vers 1 bis 3, als sie sich nun Jerusalem nahten und nach Bethanien, Bethphage, als den Ölberg kamen, sagte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, sogleich werdet ihr eine Eselin gebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so spricht der Herr, braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Kein Kamel, kein weißer königlicher Ross, auch kein indischer Elefant, denn das wäre wirklich was. Das wäre wirklich pompös, wenn Jesus so einreisen würde nach Jerusalem. Doch die göttliche Vorbereitung fand viel, viel früher statt. Sie fing mit der Prophezeiung Sacharias an. Als das Volk Israel von Babylon erobert wurde, wie ich gesagt habe, vergingen 70 Jahre und sie durften zurück. Und sie fingen langsam an, die Stadt aufzubauen, den Tempel aufzubauen, die Stadtmauer aufzubauen. Es war ja alles zerstört. Und dann kommt Sacharja und tröstet sie mit seinen Worten. Das war seine Zeit, wo er gesprochen hat. Er spürt, dass sie so zerbrochen sind. Und sie spüren die göttliche Strafe auf ihrem Leben, was passiert ist. Sie wissen, sie waren nicht umsonst in der Gefangenschaft. Sie haben alles vermasselt. Aber jetzt dürfen sie zurück. Und wir lesen in Sacharja 8, 7 bis 8. Sacharja spricht zu ihnen und sagt, siehe, ich rette mein Volk aus dem Land der Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen. Und sie werden mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. Das, worum das Volk so lange gebetet hat, Gott angefleht hat, angeschrien hat, beginnt jetzt. Sie dürfen zurück nach Hause. Und Sacharja ermutigt und tröstet sie weiter und sagt, denn so spricht der Herr der Herrscher, gleich wie ich mir vornahm, Unheil über euch zu bringen, als eure Väter mich erzürnten, spricht der Herr der Herrscher, und es mich nicht reute, so habe ich mich jetzt in diesen Tagen vorgenommen, Jerusalem und dem Haus Juda Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Und dann sagt er in Kapitel 9, Vers 9, frohlocket sehr, du Tochter Zions. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen. Gott spricht mehr als 500 Jahre, bevor Jesus überhaupt einreisen durfte. 500 Jahre. Bis aufs kleinste Detail. Wer wusste, dass er auf einem Esel einreiten würde? Er könnte doch reingehen, reinreiten, keine Ahnung wann. Nein, ganz genau steht, wie er kommen wird. Und Jesus war seitdem der erste König überhaupt der Juden, der nach Jerusalem einzog. Die Beschreibung war ganz genau und ganz perfekt auf Jesus hingerichtet. Gerecht, ein Retter, demütig, reitet auf einem Esel. Es passte alles. Gott hilft seinem Volk, den König genau zu erkennen. Er bereitet sie vor und sagt, hier, das ist eine kleine Liste. Und wenn es so kommt, das ist er. Ganz einfach. Man musste nicht klug dafür sein, man musste nur das Alte Testament kennen, es lesen und die Prophezeiung gut kennen. Und das Volk musste es kennen. Das musste sein. Denn sie mussten den Messias erwarten und den willkommen heißen. Und die Pflicht der Schriftgelehrten war, das Wort zu kennen und dem einfachen Volk es immer zu sagen. Das haben sie nicht gemacht. Sie wussten, das Volk muss vorbereitet werden, aber das haben sie nicht gemacht. Aber sie nahmen ihn nicht als König auf. Sie nahmen seine Herrschaft, so wie er kam, auch nicht auf. Und Sacharja beschreibt das auch im Kapitel 11 und stellt dieses Drama dar, auch mit diesen 30 Silberlingen, für die Jesus verraten wird. Und ich finde das unglaublich, wie genau bis auf den letzten Cent, so Silberling kann man sagen, Sacharja genau beschreibt, was 500 Jahre passiert. Das ist unglaublich. Und weißt du, wenn ich diese zwei Ereignisse lese oder drei oder das, was Sacharja schreibt, vor so langer Zeit, dann muss ich doch sagen, alles, was Sacharja noch sagt, trifft genauso ein. Denn warum sollte es nicht? Es ist doch alles so eingetreten. Sacharja schreibt in Kapitel 12, 9 bis 10, und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich darauf trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Das ist die Zukunft. Und das Volk von Jerusalem wird über den trauern, den sie durchstochen haben. Aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, auf mich, den sie durchgestochen haben. Ja, sie werden auf ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Hier spricht Gott persönlich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Gott sagt, sie werden mich sehen, sagt Gott, und dann sagt er, den sie durchstochen haben. Also wieder mal für die, die sagen, Jesus war ja gar nicht Gott, hat er nie gesagt, Gott selber sagt das. Nochmal ein faszinierender Vers, dass Gott selber im Alten Testament sich als Jesus ausgibt. Sacharja schreibt im Vertrauen, durchgestochen. Also es sind interessante Worte, aber Sacharja schreibt, dass übrigens die Kreuzigung war zu Sacharjas Zeit gar nicht eine Folter, die öffentlich war. Die gab es damals noch nicht. Man hat Menschen gekreuzigt, aber das war keine Folter und das war nichts, wie es so geschah, wie die Römer es machten. Aber Sacharja schreibt das im Vertrauen, weil er sagt, Gott muss es recht haben. Er weiß alles, das wird so eintreten. Wenn ich das lese, liebe Geschwister, dann wundere ich mich, wie genau so viele Jahre davor alles genau eintritt. Dass Gott über allen die Kontrolle hat. Über so viele Sachen. Er hält alles in seiner Hand und nichts entreißt sich aus seiner Hand. Er kommt immer zu seinem Ziel mit uns. Aber noch eine Sache musste Gott vorbereiten. Es ist so, dass das Volk Gottes verstreut auseinanderlebte. Sie waren überall. Manche waren in Jerusalem, aber die meiste Menge lebte woanders. Und geschichtlich gibt es Schriftstücke, die besagen, dass in dieser Zeit circa 2 Millionen Juden in Jerusalem sich aufhielten durch den Passafest. Geschichtlich, und das können wir sehr, sehr gut nachweisen, steht, dass 260.000 Lämmer geschlachtet wurden, weil es Passa war. Ganz einfach. So viele Juden waren da in dieser Zeit. Es gab keinen besseren Zeitpunkt, um den König zu präsentieren. Gott hat sich so perfekt diesen Zeitpunkt ausgesucht, das gibt's gar nicht. Und noch eins. Circa drei Kilometer vor Jerusalem, circa einen Monat bevor Jesus überhaupt einreiste nach Jerusalem, geschah ein unfassbares Wunder. Wisst ihr noch welches? Lazarus wurde auferweckt. Und viele strömten nach Jerusalem, um zu sagen, wo ist dieser Jesus? Das ist unglaublich, was passiert ist. Wo ist er? Das heißt, die Menge wurde immer mehr und mehr. Und viele strömten dahin. Und glaubt ihr, dass das ein Zufall war? Nein, natürlich nicht. Gott plante das ganz genau. Es passierte alles eins nach dem anderen. Und in Johannes 11, 45, Vers 45, 47 und 48, das zeige ich jetzt nicht an, lese ich nur vor, steht, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Da versammelten sich die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was wollen wir tun? Denn dieser Mensch hat zu viel Zeichen oder tut zu viel Zeichen. Wenn wir ihn sofort fahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jedem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass einer für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht. Dieses redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jedem Jahr Hohepriester war. Weil, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch für die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Vor jenem Tag an betrachteten sie nun miteinander, ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste in die Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe und viele aus dem Land gingen vor den Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr? Kommt er auch zum Fest? Sowohl die obersten Priester, auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er ist oder wo er sei, er es anzeigen sollte, damit sie ihn ergreifen können. Gott hat alles perfekt vorbereitet. Das ist unglaublich. Das Wunder, das Jesus an Lazarus getan hatte, führte zu einer Welle, einer Reaktion. Die Wut der Pharisäer spitzte sich so zu, dass es wirklich am Passafest oder am Karfreitag den Ausbruch fand. An dem Fest, wo die meisten Juden da waren und ihn wirklich sehen konnten, wo viele nach Jerusalem stürmten und wirklich strömten, um da zu sein, um Jesus zu sehen. Ein Zufall? Nein. Ein perfekter Plan Gottes. Wir sehen hier eine totale Prophezeiung von Sacharja. Eine detaillierte Planung Gottes, Jahrhunderte davor. Und jetzt ist der Zeitpunkt da. Die Menge gespannt, alle hören ganz genau zu, sie sehen, dass er einreist, dass er reinkommt. Und die Menge kann es gar nicht glauben. Sie jubeln vor Freude. Der König zieht ein. Wir lesen in Sacharja 9, 9. Frohlocket sehr, du Tochter Zions. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, der König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel. Matthäus erwähnt diese Prophezeiung und charakterisiert damit Jesus und sagt, schaut, so ist der, der einzieht. So ist unser König. Und er beschreibt das ganz genau. Er sagt, er ist gerecht. Und dafür war Jesus bekannt. Er hielt die Gesetze komplett. Er hielt sich an alles. Als die Juden einen König vor Gott wollten früher, haben sie gedacht, Es wird einer sein, der so nach ihren Vorstellungen alles einfach macht. Er sorgt für sie, er macht alles so, wie sie das haben möchten. Dass er das Richtige für sie tut. Und als Sacharja schrieb, er ist gerecht, meinte er damit, dass er Gottes Gerechtigkeit erfüllt und nicht der damaligen Menschen. Und voll nach dem Gesetz nicht der Menschen lebt, sondern nach dem Gesetz Gottes lebt. Und uns geht es ja allen so. Solange unsere Vorstellung von Gut und Böse mit Gottes Vorstellung von Gut und Böse übereinstimmt, ist alles super. Alles gut. Damit können wir leben. Aber oft ist das so, dass die Wahrheit und die Vorstellung Gottes, was gut ist, mit unserer Vorstellung gar nicht übereinstimmt. Aus diesem Grund war Jesus nicht der Freund von den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Deswegen hat die jüdische Nation Jesus damals nicht angenommen. Er war nicht so, wie sie wollten. Ich frage mich, warum Sacharja schreibt, frohlocket, er ist da. Sie wollten ihn nicht. Sie haben ihn schließlich gekreuzigt später, ein paar Tage später. Sie wollten nicht das Gute annehmen. Sie wollten einen König, der alles tut, wie sie es haben möchten. Nach ihrer Vorstellung. Sie haben den König im Kopf ausgemalt, wie er sein soll. Aber Jesus ist gekommen, um die Menschen aus der Finsternis rauszuziehen, rauszuholen. Er ist gekommen, um sie aus der Finsternis zu nehmen und in sein Reich zu tun. Und das führt auch zum Zweiten. Er ist ein Gerechter, aber er ist auch ein Retter. Manche dachten, dass der König kommt, so er zieht ein und er wird uns retten von der Besatzung, römische Besatzung. Er wird alle kaputt hauen. Ja, wahrscheinlich zieht er noch mit so einer Armee der Engel vorwärts. Und dann schauten sie Jesus mit Engel und dachten, auf den Esel und dachten, wo ist die Armee? Na, die kommt wahrscheinlich noch. Ja, der Esel ist auch wahrscheinlich nur so da, es gab nichts anderes. Aber später, das wird richtig krachen. Und andere dachten, der König kommt und der wird uns vom Tod befreien. Denn er hat vor kurzem Lazarus auferweckt. Und der Tod ist der größte Feind der Menschheit. Er wird uns alle retten. Und jetzt, wo Lazarus auferweckt ist, ja, die Zeit ist da, jetzt ist der König hier. Doch was sie nicht sahen, ist, dass Jesus gekommen ist, um sie von der Todesursache zu retten und nicht vom Tod. Sie wollten die Befreiung vom Tod, aber nicht von der Sünde. Deswegen waren diese Worte so wichtig für sie, die Sacharja spricht. An diesem Tag ehrten sie ihn und riefen ihm zu, wie wir jetzt in Matthäus 21, 8 und 9 lesen. Sie haben Bäume auseinandergerissen, Palmen, sie haben alles hingelegt, ihre Kleidung ausgezogen. Sie waren froh, sie waren wirklich froh, dass er da ist. Und Sacharja schreibt uns und sagt, Hosianna in der Höhe, schrien die. Und Hosianna bedeutet, hilf doch. Und das ist ein Hilfeschrei und ein Jubelschrei zugleich. Aber wie ich schon gesagt habe, sie erwarteten einen ganz anderen König, eine ganz andere Rettung. Und Jesus wusste das. Er wusste, als er einreiste, dass sie eigentlich etwas ganz anderes erwartet haben. Aber er drehte sich nicht um und sagte, wisst ihr was? Ihr wollt mich gar nicht. Er zieht ruhig ein, denn er befindet sich wirklich auf dem Weg, sie zu retten. Nur ganz anders. Er weiß, das Kreuz ist vor ihm. Und sie wollen ihn nicht haben, aber er liebt sie so sehr und fährt ein, tritt ein Gerechter, ein Retter. Er ist auch demütig. Und demütig und ein Retter passt bei uns irgendwie nicht rein. Irgendwie findet das im Kopf keinen Platz. Ich habe eine Geschichte gelesen, wo eine Gemeinde eine Konferenz veranstaltet hat und die ganzen Prediger und Pastoren kamen aus dem ganzen Land. Und da hat die Gemeinde gesagt, so was sollen wir machen? Lasst uns etwas so veranstalten. Und da hat jemand gesagt, lasst uns doch den Predigern, die kommen, sollen irgendwie dienen. Einfach, die kommen von so weit, da sind Diener des Wortes, lasst uns irgendwie dienen. Und so ein alter Herr sagte, lasst uns das doch wie früher machen. Die kommen ja in solchen Lackschuhen, lasst uns die Schuhe denn putzen. Ich setze mich hin und putze die Schuhe. Und dann haben ein paar gesagt, ja, lasst uns machen. Super Sache. Und so sitzen die und putzen putzen die Schuhe und dann kommt so ein Herr, setzt sich hin auf die Bank und sagt, oh, was machen Sie? Der so, ja, hier in der Gemeinde, ich diene und mache so ein paar Sachen, so Kleinigkeiten, die die Gemeinde sagt, die mache ich. Und dann, oh, schön, und dann putzt er weiter und dann fragt er, wer sind Sie denn? Also was arbeiten Sie denn? Und er sagt, ich bin Oberrichter hier in der Stadt. Das passt nicht zusammen. Ein Oberrichter, der sitzt und Schuhe putzt. Das passt irgendwie nicht in unser Kopf. Aber genau das passierte hier. Das passt nicht, aber Jesus kommt wie ein Retter. Er zieht auf einem Esel. Warum nicht auf einem Ross? Haben sich die Menschen gefragt. Warum ist Herodes noch da? Warum ist er noch nicht besiegt? Warum ist die römische, die ganze Besatzung noch da? Wo ist die Armee? Irgendwie passt das nicht zusammen. Aber er ist ein anderer König. Nicht, weil es zu schwer für ihn ist, weil er zu schwach ist, nein. Sondern weil er ein ganz anderes Ziel verfolgt. Er nutzt seine Zeit, um viel mehr zu erreichen. Und in dieser ganzen Geschichte denke ich oft, dass ich mir seine Hilfe in meinem Leben auch ein bisschen ab und zu anders vorstelle. Und dass mir oft Vertrauen fehlt. Ich möchte oft, dass Jesus anders handelt, so wie ich das möchte. Tun wir heute nicht den gleichen Fehler wie die Menschen damals? Vertrauen wir diesem Retter, denn er hat viel, viel Besseres für uns vor. Er wünscht dir viel, viel mehr, als du denkst. Ich weiß nicht, ob du diese Atmosphäre damals so ein bisschen nachvollziehen kannst. Die Menge ist in einer großen Euphorie und die Menge ist außer sich mit Schreien, Rufen. Die begrüßen ihn wie ein Star, würde man heute sagen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer wollen ihn umbringen. Er hat einfach zu großen Einfluss auf die Menschen. Und das sieht man ja. Das war eine echte Freude hier. Hätte Jesus nur einen Funken gegeben, also sie haben ja geschrieben, König, König, würde er sagen, ja, ich bin der König. Und die Römer, die schlagen mir kaputt. Das würde wie ein Feuer aufgehen. Hätte er nur einen kleinen Funken dem Volk geworfen, die wären auf 180. Aber leider waren diese ganzen Emotionen aufgebaut auf einer ganz falschen Auskunft. Und weil er nicht dem ersprach, was sie so erwartet haben, was sie sich so im Kopf ausgemalt haben, haben sie nur wenige Tage später ihn ans Kreuz genagelt. Und wenn du heute an Jesus denkst, wenn du ihn heute feierst als ein König, als ein Retter, wenn du in deinem Herzen singst, o Jesus, mein Retter, dann frag dich, über wen singst du, über wen redest du? Wer ist Jesus für dich? Diese Frage, kennst du den König? Ist das wirklich dieser Jesus oder ist deine Vorstellung von Jesus auf ganz falschen Informationen aufgebaut worden? Ich hoffe nicht. Ist er ein Wunderheiler, der Menschen einfach auferwecken kann? Ist er das für dich? Eine Problemlösung? Ist er ein weiser Mensch einfach früher gewesen, der immer einen guten Rat hatte, immer was zu sagen hatte und das traf wirklich ein? Oder hast du den Herrn und König in deinem Kopf und in deinem Leben? Ist Jesus das vielleicht? Heute, wo wir diesen König vor uns haben, ein Gerechter, ein Retter, demütig, möchte ich dir, auch die uns zuhören, auch eine Frage stellen. Was für eine Beziehung hast du zu diesem König? Wer ist er für dich? Was für ein Vertrauen oder was für ein Verhältnis hast du zu diesem König? Wer ist er für dich? Stehst du in dieser Menge, bejubelst du Gott und schreist am allerlautesten Hosianna? Aber eigentlich, so unter der Woche, nee, da bin ich mein eigener Herr und König. Ich möchte dich fragen, ob du von diesem Jesus, über den so die Bibel Und so viel schreibt, ob du von ihm errettet bist, ob er wirklich dein Herrscher und dein König in deinem Herzen ist. Gott wünscht und bittet dir heute, bietet dir heute eine Möglichkeit an, ihn kennenzulernen. Deine Knie sich vor ihm zu beugen, dein Herz zu beugen und dein Leben im Vertrauen ihm anzugeben, abzugeben, dass er wirklich dein König wird, dein Retter wird. Dass er dich in deine Hände nimmt, dass er für dich, und das meine ich wortwörtlich, wie ein König sorgen mag und dich segnen mag. Damit du in deinem Herzen deinen Erretter bejubelst, täglich aus seinem Wort und aus seiner Gnade in deinem Herzen singst. Das wünsche ich mir sehr und das wünscht dich Gott auch so sehr, denn er kommt heute mit diesem Wort zu dir. Und möge unser König, unser Herr Jesus dich segnen und mögest du wirklich ein Segen für die Menschen um dich herum sein. Amen.